Es gibt ganz viele Jugendliche, die beschreiben das Phänomen, dass sie gefühlt keine Zeit mehr haben, dass sie den ganzen Tag mit Schule beschäftigt sind und am Wochenende sind sie zu müde, um irgendwas zu unternehmen. Und das glaube ich durchaus. Also, dass das jetzt nicht irgendeine Erfindung ist, die Jugendlichen wüssten nicht, was Belastung ist und so weiter und die sollen mal alle erwachsen werden, dann wüssten sie, was Belastung ist. Kriegen sie ja auch gesagt teilweise. Das ist hanebüchender Blödsinn.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Eltern von Teenagern kennen das. Das Pubertier kommt nur zum Essen und zum Schulbesuch aus seinem Zimmer und ist ansonsten nicht ansprechbar. Gerne läuft der Computer oder das Kind starrt aufs Handy, aber es macht nichts. Also gar nichts. Wir waren natürlich früher ganz anders. Wir haben uns mit Freunden getroffen, waren in Vereinen oder haben uns in der katholischen Jugendverbandsarbeit engagiert. Die Kids heute holt man damit aber nicht mehr aus ihren Höhlen raus. So ist zumindest der subjektive Eindruck vieler Erwachsener. Wie sollen die später im Berufsleben nur zurechtkommen, fragen sich viele Eltern. Einer, der deutlich näher dran ist an den Jugendlichen, ist Dominik Schröpfer. Er ist Diözesansekretär der CAJ Bamberg und CAJ, wer es nicht weiß, steht für christliche Arbeiterjugend. Und er ist hier bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo.
Die CAJ haben wir hier in den KAB-Podcast geholt, weil ihr ja sowas wie der Jugendverband der KAB seid, oder?
Ja, so kann man es tatsächlich salopp sagen. Offiziell sind es schon zwei getrennte Verbände, aber thematisch ist man sehr ähnlich beieinander. Nur, dass wir eben mehr auf junge Erwachsene und Jugendliche abzielen und die KAB eben eher auf das Erwachsenenpublikum abzielt. Und damit gibt es einfach Überschneidungen thematischer Natur und dann sind wir so im Volksmund der Jugendverband der KAB.
Okay, das waren ja jetzt eben eine ganze Menge Klischees, die ich da rausgehauen habe. Mhm. Ist das jetzt selektive Wahrnehmung aus Sicht einer Pubertiermutter oder ist da was dran?
Also ich würde schon sagen, dass es eine subjektive Sicht ist. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sich wirklich den ganzen Tag langweilen möchte. Langeweile gehört schon auch dazu. Aber dass man jetzt sagen kann, die Jugendlichen, die tun nichts, das glaube ich nicht. Nur das, was sie tun, wahrzunehmen, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Da müsste man das Handy ausleuchten, da müsste man vielleicht tatsächlich auch mal das Tablet oder den Computer ausleuchten. Und ich glaube, so weit möchte man als Erwachsener, als Elternteil gar nicht gehen. Obwohl es vielleicht manchmal schon sinnvoll wäre. Das, was früher halt am Telefon stattgefunden hat, das findet jetzt halt über WhatsApp statt, per Voicemails etc. Natürlich stehen die im Austausch mit ihren Freunden. Manche sind vielleicht tatsächlich auch in der Community drin, die gemeinsam ein Computerspiel zockt. Das geht ja auch alles online. Und dann ist man da auch im regen Austausch. Da gibt es einen Chat, da gibt es mittlerweile auch über Headsets etc. die Möglichkeit, direkt im Spiel miteinander zu sprechen, obwohl der eine in München sitzt und der andere in Hamburg zum Beispiel. Also das sind einfach ganz andere Möglichkeiten als vor 20, 30 Jahren, die man heute zur Verfügung hat.
Was macht das denn mit denen, wenn die den ganzen Tag sich mit Medien vollballern?
Ja, die sportliche Aktivität, würde ich sagen, geht massiv zurück. Also ich glaube, das belegen auch Studien in den letzten Jahren, schon vor Corona, dass Jugendliche sich viel zu wenig bewegen. Logisch, wenn ich mein ganzes Leben im Prinzip drinnen veranstalten kann, wenn ich mich gar nicht weiter bewegen muss, aus meinem Zimmer raus, Essen ist im Kühlschrank, Trinken vielleicht im Keller oder so. Und ansonsten kann ich alles von meinem Zimmer aus machen, was ich brauche, was meine sozialen Bedürfnisse abdeckt. Dann gehe ich entsprechend wenig raus. Und das ist so ein bisschen auch ein Widerspruch an sich, weil eigentlich junge Erwachsene wiederum sehr stark Wert legen auf ein, ich sage mal, healthy life. Also auf gesunde Ernährung, auf Bewegung etc. Und ich glaube, es hängt auch ganz stark vom Bildungshintergrund ab, was man dann wirklich mehr macht, ob man sich mehr in der digitalen Welt aufhält oder ob man da doch mehr rausgeht. Je jünger die Leute sind, desto weniger sportlich aktiv sind sie. Das zumindest zeigt sich auch dadurch, dass sie einfach in ihrer Lebenswelt deutlich leichter digitale Medien nutzen können, Social Media oder eben auch einfach den Chat beim Zocken über Discord zum Beispiel. Das geht alles, ohne dass ich mich groß bewegen muss. Und zu einem normalen Bewegungsablauf gehört es ja eigentlich auch, dass ich mal aufstehe, zum Kühlschrank gehe und so weiter und
das
so fort.
Das machen sie ja noch.
Ja, wenn sie sich nicht vorher auf den Schreibtisch gestellt haben, was sie brauchen.
Genau, aber man setzt sich nicht aufs Radl und fährt zum Freund hin, um da wegen meiner auch zusammen ein Bier zu trinken.
Genau, überhaupt mal rausgehen und tatsächlich vielleicht sich irgendwo an ein Flussufer setzen und mal ein bisschen, was weiß ich, eine Cola zu trinken oder irgendwas gemeinsam zu machen, Fußball zu spielen oder sowas, das nimmt ab. Es gibt es aber natürlich doch
aber
noch.
Aber je jünger die Leute sind, desto intensiver ist das.
Es gibt schon Jugendliche in jeder Altersklasse, die sagen, ich mag nachmittags meinen Fußball spielen, ich muss zum Training, das ist mir wichtig. Aber es gibt auch wirklich viele, die heutzutage eigentlich ihre Aktivitäten mehr drin machen, die sich mit den besten Serien über Netflix auskennen, die gar nicht mehr wissen, welcher Fußballer bei welchem Verein spielt oder sowas. Das interessiert die auch gar nicht mehr so.
Also so dieses Bedürfnis, das Jugendliche früher hatten, dass sie rausgehen und die Welt entdecken möchten und da dann auch quasi immer größere Kreise um ihr Elternhaus gezogen haben. Dieses Bedürfnis denken sie jetzt, indem sie im World Wide Web oder über andere Kommunikationsmittel unterwegs sind.
Also so vom eigenen Garten erkunden und dann vielleicht in den Wald rausgehen, was... Wenn meine Eltern wüssten, wo ich überall rumgesprungen bin als
Darüber
Kind.
Darüber reden wir jetzt nicht.
Das würde die wahrscheinlich heute noch beschämen, aber ich glaube, bei Kindern ist die Neugierde, die Welt zu erkunden, ist da. Aber bei Jugendlichen, glaube ich, ist einfach die Welt zu erkunden anders gedacht. Also das ist, findet viel mehr digital statt, weil ich kann mir Länder anschauen. Diese Möglichkeit hatte ich als Kind nicht. Und dass ich mir ein anderes Land anschaue, das hätte nur mit einem Buch stattfinden können, wo halt Bilder drin sind.
Ein Reiseführer, genau.
Zum Beispiel so einen zum Reiseführer Blättern. Oder auch so ein Sachbuch, wo einfach beschrieben wird, wo welches Tier lebt oder sowas. Da kann man sich das anschauen. Und heutzutage hat man einfach ganz andere Möglichkeiten. Man kann auf YouTube einfach eingeben, Drohnenflug oder was weiß ich, in 4K. Und dann kriegt man ein Ultra-HD-Video, wenn man das entsprechende Endgerät hat, serviert von einer Stadt, die tausende Kilometer entfernt liegt. Und man hat das Gefühl, man ist direkt dort. Wozu soll man dann noch rausgehen, wenn man dieses Erlebnis auch im Wohnzimmer haben kann?
Ja, zumindest wenn man es nicht mal ausprobiert, wie der Unterschied ist. Obwohl die meisten Kinder fahren ja mit ihren Eltern schon mal in den Urlaub und wissen, wie sich andere Länder anfühlen. Also
ja, das hat auch zugenommen, ja.
Nur damit wir mal so ein bisschen für unsere Hörer den Eindruck bekommen, du bist 35 und warst bis vor 5 Jahren auch Lehrer.
Bis 2018 war ich Lehrer.
Genau, also damit wir deine Einschätzung so ein bisschen einordnen können.
Genau, also ich habe meine Ausbildung zum Gymnasiallehrer quasi dann nach 1,5 Jahren abgebrochen und gesagt, das ist nicht das Richtige für mich, das mag ich so nicht weitermachen. Und dann habe ich quasi den Quereinstieg versucht in Richtung Jugendarbeit und es hat einfach seine Zeit gedauert, bis das geklappt hat. Und seit 2019 bin ich bei der CRJ.
Vor allen Dingen, weil du auch mit dem Schulsystem so ein paar Probleme hattest. Da kommen wir gleich nochmal drauf, welche Auswirkungen dieses System nämlich hat. Aber was mich noch so interessiert ist, früher haben Eltern ihren Kindern gesagt, häng nicht so viel vor der Glotze. Ist das der gleiche Effekt wie heute, wenn Eltern ihren Kindern sagen, ey, leg mal dieses Handy zur Seite, komm mal aus deinem Zimmer raus?
Ich weiß nicht, ob man das wirklich so pauschal sagen kann, weil ich habe dann ganz oft den Eindruck, gerade wenn ich Eltern kleinerer Kinder anschaue, ganz oft habe ich den Eindruck, dass es da zwei Lager gibt. Die einen Eltern, die sagen, ja, zu viel Bildschirmzeit ist nicht gut, und die anderen, die dem Kind gerne das Handy in die Hand drücken, damit sie ruhig gestellt sind. Also damit sie eigentlich, so wirklich salopp gesagt, damit die Kinder nicht nerven.
Und oder damit sie es möglichst früh lernen, wird auch oft behauptet.
Aber das hat, also mit Erziehung hat das nichts mehr zu tun. Okay. Also es gibt ja YouTube-Kids. Das klingt ja erstmal klasse, es ist für Kinder und so, aber das wirklich keine Auswahlmöglichkeit gegeben, dass ein Kind, das 7 Jahre ist, auch wirklich nur Videos anschaut, die für das Alter entsprechend sind. Du kannst dir allen möglichen Mist anschauen da. Und wir haben es zum Beispiel, also meine Frau und ich, haben es unserer Tochter verboten. Die darf YouTube-Kids nicht nutzen.
Die darf, oder nur in eurem Beisein.
Genau, wenn wir wissen, was sie für Videos guckt, dann darf sie das gucken. Wenn wir gemerkt haben, dass ihr Verhalten sich davon irgendwie beeinflussen lässt, dann haben wir ihr das untersagt.
Ich als Mutter habe ja auch so ein bisschen Angst um die Sozialkompetenz, die Jugendliche ja eigentlich irgendwann mal entwickeln müssten. Und wenn die nur so vorm Rechner sitzen, dann setzen sie sich ja auch nicht auseinander. Also wenn man mit jemandem nicht mehr reden möchte, dann verschwindet der irgendwann im digitalen Nirvana. Den muss ich nie wieder sehen. Während echten Menschen könnte man ja immer wieder begegnen. Also wenn man sich mit einem Schulkumpel fetzt, dann trifft man den am nächsten Tag in der Schule wieder. Also diese Auseinandersetzung, finde ich, fehlt. Was beobachtest du da? Können die überhaupt noch mit echten Menschen interagieren?
Sicherlich können die das, aber die Frage ist, da ist eher interessant zuzuschauen, wann es unangenehm wird, für einen Menschen zu kommunizieren. Aha. Und da ist ja der Rückzug eigentlich schon das bequemste Mittel. Und das heißt, ich blockiere die Person auf den Kanälen, die ich zur Verfügung habe, und ich meide sie. Und das muss ich auch machen, ohne dass es einen Streit gab. Also das heißt, das muss ich nicht machen. Also ich kann ich machen, wenn ich, obwohl es gar keinen Streit gab, ich möchte einfach diese Person nicht weiter kennenlernen oder sowas. Und das nennt sich Ghosting, dieses Phänomen. Und das gibt es tatsächlich. Es gibt aber auch ein anderes Phänomen, das diese soziale Kompetenz wirklich stark in Zweifel setzt. Das nennt sich Fobbing. Zum Beispiel jetzt, wir sitzen uns gegenüber, aber ich habe nur mein Handy in der Hand. Und irgendwann stehst du auf und gehst, weil ich kein Gespräch mit dir geführt habe.
Wofür steht das Fobbing?
Man kommuniziert mit seinem Handy und ignoriert die Person, die einem gegenüber sitzt. Ich weiß jetzt nicht, was es wörtlich bedeutet. Also das habe ich nie recherchiert, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Aber, das reichen wir nach.
Ja,
aber, über die Shownotes.
Aber der Begriff an sich bedeutet, dass ich quasi in meinem Handy da sitze und die Person, die mir eigentlich mit mir am selben Tisch sitzt, ignoriere.
Das heißt, weil der andere das nicht will oder weil er gar nicht mehr weiß, wie es geht? Smalltalk beim sich gegenüber
sitzen. Darüber lässt sich jetzt mutmaßen. Ja. Ich würde mich jetzt nicht mit einer Person, die ich nicht sprechen möchte, an den Tisch setzen erst einmal. Und dann ist, glaube ich, aber mehr damit verbunden, dass man, jetzt wenn man beispielsweise TikTok nutzt, das sind kurze Videos, die man recht einfach und sehr schnell konsumieren kann. Und das ist nicht irgendwie begrenzt auf 10 Videos am Tag, sondern ich kann das unendlich weiter betreiben. Also glaube ich, dass das ganz oft gar nicht mit Abneigung oder sowas zu tun hat, sondern man hängt dann in seinem Handy fest und das ist dann schon so normal.
Und vergisst, glaube ich, sein Gegenüber.
Genau, dass man es tatsächlich gar nicht mehr wahrnimmt, dass da noch jemand sitzt. Und das kann in ganz vielen Kontexten passieren, auch am gemeinsamen Essenstisch in der Familie kann das passieren. Also wir haben zum Beispiel daheim die Regel ausgemacht, Handy weg am Tisch. Da gibt es kein Handy, es wird gemeinsam gegessen und danach kann man dann wieder das machen, worauf man Lust hatte. Das ist, glaube ich, schon auch ein ganz zentraler Faktor. Es ist unheimlich abhängig vom Elternhaus, wie Jugendliche dann auch letztendlich als Heranwachsende ticken. Ob sie jetzt ihr Handy ständig in der Hand haben oder ob sie dann auch in der Lage sind, mit dir ein Gespräch zu führen, ob sie überhaupt Themen finden und sowas. Ob man wirklich auf einen gemeinsamen Nenner mit seinem Kind kommt, das hängt ganz stark von dir als Elternteil ab.
Mhm. Wobei der Einfluss irgendwann nur noch begrenzt ist, weil die Tür von innen abschließbar ist.
Definitiv.
Und Jugendliche dann halt, wie gesagt, die Welt erkunden und die halt leider vielleicht nicht mehr vor der Haustür erkunden. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Eltern jetzt irgendwie uns zuhören und denken, die Regel gab es bei uns auch noch, als das Kind 7 war. Oder mit 7 hatte mein Kind noch gar kein Handy. Aber mit 14 sieht die Welt dann schon ganz anders aus.
Ja, unsere Tochter hat auch kein Handy. Aber da müssen wir auch uns selber als Erwachsene die Pflicht nehmen, weil wir sind auch oft am Handy letztendlich. Ja. Weil wie leicht kann man denn mal was nachschauen und oder eine Nachricht lesen?
Aber das heißt, mit meiner Angst, dass da ein bisschen die Sozialkompetenz fehlt, liege ich ganz richtig.
Ja, das würde ich schon so
sagen.
Weil
die Jugendlichen einfach nicht mehr lernen, miteinander zu reden. Also miteinander in einem Raum zu interagieren.
Genau.
Früher hat man sowas ja auch mal in der katholischen Jugendverbandsarbeit gelernt. Oder im Fußballverein oder in der Clique. In der Jugendarbeit funktioniert das heute aber auch nicht mehr, weil die Jugendlichen gar nicht mehr erst kommen. Also es gibt richtig Probleme, Nachwuchs zu bekommen.
Das kann man flächendeckend so sagen. Tatsächlich ganz viele Vereine und Verbände klagen darüber, dass sie keine Mitglieder mehr gewinnen. Da gehört die CRJ eindeutig dazu. Es gibt zwar einzelne Diözesanverbände, die Mitglieder gewinnen. Es gibt auch einzelne Verbände, die einen Zuwachs verzeichnen können. Aber ganz viele klagen über dasselbe Problem. Sie erreichen Jugendliche nicht mehr, sie gewinnen sie nicht mehr für Ämter oder für Veranstaltungen, die man umsetzen möchte. Teilweise auch Veranstaltungen, die wirklich Tradition haben, die jedes Jahr stattfanden, die sind jetzt plötzlich in Gefahr.
Klassisch Zeltlager oder sowas?
Zum Beispiel, ja, ganz viele Zeltlager. Ich glaube, früher gab es weitaus mehr Zeltlager als heute.
Ich meine, vor allen Dingen war das ja das Ding im Jahr. Da haben sich ja die Jugendlichen drum gerissen, als Gruppenleiter halt mitzufahren.
Ja, genau. Und da muss man dazu sagen, hat natürlich auch Corona ganz schön reingegrätscht. Also viele Strukturen sind auch deshalb kaputt gegangen, weil man 2 Jahre lang gar nichts durfte. Und das dann wieder aufzubauen ist schwierig.
Weil dann genau diese 2 Jahrgänge fehlen, ne?
Nicht nur wegen der Jahrgänge, sondern einfach auch die Natur des Menschen spielt uns da auch einen Streich. Wir sind Bequemlichkeitstiere. Also sobald wir es bequem haben und wir uns wohlfühlen, dann wollen wir das auch nicht mehr abgeben. Dementsprechend wird dann halt sowas wie statt rausgehen und mit Leuten sprechen, die man vielleicht gar nicht kennt, ist halt der Couchabend mit Netflix dann doch attraktiver.
Wobei dieses Abenteuer ist ja echt unersetzlich eigentlich.
Ja, aber...
Also ich weiß nicht, ich kriege auf jeden Fall immer noch leuchtende Augen, wenn ich das so Zeltlager höre. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, wenn man die Erfahrung kennt, dann würde man das so sagen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, würde das auch jeder Jugendliche, oder nicht jeder, aber die meisten Jugendlichen würden das sofort bestätigen.
Wenn sie es mal mitgemacht haben.
Wenn sie die Erfahrung haben. Mhm. Aber die meisten haben die Erfahrung halt dann doch noch nicht gemacht. Und gerade diese zwei Jahrgänge, die jetzt da von Corona getroffen wurden, die haben diese Erfahrung nicht machen können, weil diese Events in dem Alter, wo sie dann mitfahren hätten dürfen, nicht stattfanden. Und die kennen jetzt Netflix und Chill, aber die kennen nicht das Zeltlager und was für ein tolles Erlebnis das sein kann.
Ja.
Und das ist ungefähr so, wie wenn man, weil wir es vorhin von Thema Urlaub und dass das zunimmt hatten, es gibt viele Jugendliche, die kennen Urlaub nicht, gerade aus bildungsschwächeren Schichten oder sozial schwächeren Schichten, die kennen Urlaub nicht. Wenn man denen jetzt erklärt, wie toll das ist, dann glauben die einem das mit Sicherheit, aber sie können selber trotzdem keine Erfahrungen teilen.
Ich meine, sie könnten sich ja anmelden, aber diesen Zugang, diese...
Da gehört schon eine Überwindung dazu.
Ja, genau, sich dann zu trauen oder sich in den Hintern zu treten, das dann mal zu machen, das ist dann wahrscheinlich der wirklich schwere Punkt.
Ja, genau. Ich glaube, die Jahrgänge davor und die Jahrgänge auch, die jetzt quasi die Zeltlage erleben dürfen, die lernen das jetzt ganz automatisch. Während die zwei Jahrgänge oder die zwei Jahre, wo das nicht stattfand, die Kids, die müssen das wirklich jetzt irgendwie anderweitig lernen. Und ich glaube, das wird man auch spüren in der Gesellschaft, dass das nicht so einfach ist, weil einfach nicht jeder gleich lernt. Und weil einfach Fantasie auch nicht gleichermaßen verteilt wurde. Das muss man auch klipp und klar sagen.
Stimmt. Aber was macht ihr denn, damit trotzdem wieder Jugendliche zu euch kommen? Ihr habt ja so ein paar Ansätze euch überlegt.
Ja, notgedrungen, muss man sagen, weil die CRJ ist ja am Schrumpfen, auch in Bamberg, ganz massiv. Auch von der Altersstruktur her sind wir deutlich älter geworden, als man das eigentlich als Jugendverband sein sollte.
Nämlich?
Ich würde sagen, wir gehen auf die 40 zu, tatsächlich.
Oh.
Also wir haben sehr, sehr viel Mitglieder, die jetzt so in dem Bereich 30, 40 Jahre sind. Einige, die im Bereich 20 Jahre sind und ganz wenige, das kann man an einer Hand abzählen tatsächlich, die unter 20 sind.
Und ihr fangt so mit 14 eigentlich an?
Eigentlich ursprünglich war das der Gedanke, dass man mit 14 anfängt, weil wir sind ja eigentlich ein Verband, der sich um Jugendliche kümmert im Übergang von Schule zu Beruf.
Mhm.
Wir sind ein Arbeiterverband und das sind schon die zwei Aber letztendlich. Auch wenn man sich jetzt Studien anschaut zum Thema freiwilliges Engagement, dann findet man erstens raus, dass freiwilliges Engagement nach wie vor existiert in einer sehr, sehr guten Zahl. Wir sprechen von 29 Millionen in Deutschland, die freiwillig tätig sind. Und gleichzeitig hat man aber auch das Problem, dass diejenigen, die sich freiwillig engagieren, dann doch eher aus einer höheren Bildungsschicht kommen. Also sprich, das sind Gymnasialabsolventen oder das sind Studentinnen, die das machen. Aber Leute, die jetzt früher der Arbeiterschicht zugeordnet worden wären, also die tatsächlich sozial eher unten angesiedelt sind, die engagieren sich aus durchaus verschiedenen Gründen nicht. Mit mangelndem Interesse muss das gar nichts zu tun haben. Die haben auch vielleicht einfach die finanziellen Mittel nicht, denn wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, brauche ich Geld. Das ist einfach so.
Wo?
Naja, ich brauche zum einen, wenn ich jetzt eine Fahrt machen möchte, irgendwo hinfahren möchte, muss ich bezahlen. Da kommt jetzt nicht der Verband auf, weil auch die Verbände haben nicht unbegrenzte Mittel. Und was man auch klipp und klar sagen muss, das ist ja, dass die Fördermittel für Jugendliche auch ein Stück weit eingestampft wurden. Also da gibt es nicht mehr so viel Geld, wie man das sich wünschen würde. Und dann haben einfach sozial Schwächere nicht die Möglichkeit, das jedes Mal aufzubringen. Gerade wenn man 3, 4 Kinder hat. Das geht nicht. Man kann nicht jedem Kind das bezahlen. Und dann, weil man vielleicht auch einfach selber arbeiten muss, schon ein Nebenjob sein muss, neben der Schule und so weiter, damit die Familie auch gut über die Runden kommt. Und das gibt's in Deutschland einfach auch. Und das wird auch ganz oft gar nicht so gesehen. Und wir sind ja eigentlich an diesen Jugendlichen interessiert, die in prekären Lebensverhältnissen leben, die sich wirklich Sachen nicht leisten können. Und dann müssten wir man tatsächlich sagen, die zu erreichen, ist unheimlich schwer.
Das habt ihr irgendwelche Ideen, wie man das machen kann?
Früher ansetzen.
Aha.
Also das ist eine unserer Ideen, dass wir sagen, mit 14 ist der Jugendliche aus verschiedenen Gründen schon eigentlich fertig. Also nicht, dass er jetzt keine Entwicklung mehr machen kann, das sicherlich. Aber von Interessensbildung her ist er eigentlich schon sehr weit fortgeschritten. Da wird relativ wenig noch dazukommen. Das weiß man auch, wenn man selber mal Jugendlicher war und herangewachsen ist. Dann kann man sich selber mal die Frage stellen, wie viele Interessen habe ich denn entwickelt, nachdem ich mit der Schule fertig war. Und sicherlich kommt man da auf Interessen, die man entwickelt hat, weil man sie da und da kennengelernt hat. Aber was waren das für Interessen, damit ich da dran geblieben bin? Ich weiß jetzt nicht, ob Jugendverbandsarbeit da so dazugehört hätte. Wenn ich jetzt mit 21 oder so da angesprochen worden wäre, hätte ich vielleicht auch kein Interesse mehr gehabt. Wenn ich aber als Kind angesprochen worden wäre, dann schon, weil da wachse ich dann auch rein. Also das ist für mich völlig neu. Wie gesagt, das Kind erlernt ja jetzt die Welt kennen und ist neugierig von Haus aus. Und dann ist es durchaus möglich, ein Kind auch für einen Verein oder für einen Verband zu begeistern. Das ist ja auch in den Studien festgestellt worden, dass man jetzt nicht weniger Ehrenamtliche hat, sondern vielmehr, dass sich das Ehrenamt an sich ändert. Also ich habe jetzt nicht mehr so die Struktur, in einen Verband oder in den Verein reinzugehen, wo ich eher mehrere Jahre hinweg aktiv sein muss, wo es Ämter zu besetzen gibt, wie, was weiß ich, Schriftführer oder Kassier oder sowas.
Das klingt auch unglaublich spießig.
Das klingt sehr, sehr spießig, aber gut, wie man es anders nennen.
Ja, klar, es ist nötig, aber trotzdem klingt es erstmal also abschreckend.
Ja, wir haben den Protokollkerl und wir haben den Geldkerl und dann schlecht. Ist noch der Anführerkerl oder sowas in der Art, weiß ich nicht. Diese Ämter sind ja zu besetzen, damit ein Verein funktioniert. Und das geht auch mit gewissen Pflichten einher. Steuer zum Beispiel ist so ein ganz leidiges Thema, aber ein Verein, selbst wenn es ein Jugendverein ist, er muss Steuern machen. Also wenn ich ein e.V. bin beispielsweise, muss ich trotzdem erklären, was für Einnahmen ich habe, was für Ausgaben ich habe, wie mein finanzieller Status ist. Einfach weil ich als e.V. von der Körperschaftssteuer befreit bin. Und das muss ich nachweisen. Und,
gut, aber ich meine, das sind ja alles Jobs, die man hat, wenn man dann in Leitungsfunktionen sozusagen aufsteigt.
Ja.
Erstmal muss man doch irgendwie an die Leute rankommen, dass die mitmachen wollen.
Richtig. Und genau das ist aber die Krux, weil ich genau diese Ämter jetzt nicht besetzt habe, dementsprechend die Verbände auch händeringend danach suchen. Ganz oft damit auch werben müssen. Wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, dann bist du hier bei uns ganz richtig, weil wir haben gerade eigentlich sämtliche Stellen frei, wo du diese Verantwortung übernehmen kannst. Und dann würde da schon wieder dazugehören. Jetzt haben ja wir in der CRJ den Vorteil, wie auch andere kirchliche Verbände, dass wir hauptamtliche Unterstützung haben oder hauptberufliche Unterstützung, je nach Struktur. Und die machen das dann. Also bei der CRJ mache ich die Steuer. Das muss kein Ehrenamtlicher machen.
Genau.
Und der muss aber auch Steuer machen letztendlich. Oder der kann genauso aufgerufen sein, Steuern zu machen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel.
Aber ich meine, ja. Ein Jugendlicher, der überlegt sich irgendwo zu engagieren, der will ja erstmal irgendwo mitmachen. Der will ja nicht gleich Verantwortung übernehmen. Das kommt ja erst im zweiten Schritt. Wenn
im Idealfall,
das Mitmachen schon eine ganze Weile kennengelernt hat, dann macht er weiter und sagt, bleiben wir mal bei dem Zeltlager, weil ich glaube, das ist irgendwie so eine gemeinsame Erfahrung, die unsere beiden Generationen noch gemacht haben. Da fährst du erstmal fünfmal mit und denkst dir, ey, es ist so cool, ich will da mein Leben lang mitfahren. Und dann werde ich halt Gruppenleiterin, weil sonst darf ich mit 16 nicht mehr mitfahren.
Genau, also das ist natürlich auch der ideale Weg, dass man Zeltlager mitmacht und dann irgendwann so aber von den Gruppenleitern.
Zeltlager muss ich die Kinder ja jetzt auch noch erstmal bringen. Und das klappt oder klappt nicht?
Also es klappt. Man sieht es bei Fridays for Future, dass es klappen kann.
Aber die sind ja viel älter.
Ja, aber trotzdem klappt's. Und gerade bei den Älteren ist es ja so, der Grund, warum wir auf Kinder zugreifen wollen, ist ja, weil wir die Älteren nicht mehr so gut erreichen.
Genau, und da hast du eben gesagt, da muss man früher anfangen.
Genau.
Wo fangt ihr jetzt an und was macht ihr mit denen?
Also wir fangen jetzt an bei 6- bis 7-Jährigen.
Oh,
also ähnlich wie die Kinderfeuerwehr auch funktioniert.
Die
fangen auch schon so früh an. Das war ursprünglich mal 12 Jugendfeuerwehr und jetzt ist man tatsächlich 6 Jahre früher rangegangen. Und das funktioniert sehr gut. Also zumindest in manchen Regionen ist das ein sehr, sehr bewährtes Konzept. Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut, auch ein Stück weit. Auch weil wir wissen, dass die Verbände, die mit Kindern arbeiten bereits, wie zum Beispiel die PSG oder die DPSG.
Pfadfinder sind das.
Ja, genau. Mhm. Die haben weitaus weniger Nachwuchsprobleme als jetzt wir in der CRJ. Und dementsprechend haben wir den Ansatz genommen. Ob er sich auch bewährt, das wird sich dann in den nächsten Jahren rausstellen. Wie wir das machen, ich meine, die Themen, die CRJ bearbeitet, die haben in der Regel mit Berufen zu tun und mit Arbeitsrecht und solchen schweren Themen, die jetzt von der Kinderwelt ganz weit weg sind.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel jetzt Kinderbücher geschrieben. Da geht es ums Thema Freundschaft. Und im nächsten Band wird es dann darum gehen, wenn ich mal groß bin. Also da geht es dann darum, was ein Kind für Berufswünsche haben kann und wie es dann überhaupt mit der Berufswelt in Berührung kommt. In der Regel ist das ja über die Eltern der Fall. Und so versuchen wir, die Themen, die wir in der CJ haben, kindgerecht zu gestalten. Und für die Kinder natürlich muss man sich dann auch entsprechende Konzepte ausdenken, was genau, man in der Gruppenstunde macht. Oder
wie kommt das Buch dann zum Kind? Genau.
Genau. Und vor allem auch, wie man die Kinder sonst bei Laune hält. Es geht ja nicht nur darum, dass man etwas mit den Kindern macht, was sinnvoll ist, wo sie was lernen können, sondern auch, wie man sie freizeittechnisch bespaßt sozusagen, wenn man es wirklich cooles wie ein Zeltlager mit den Kindern machen kann. Vielleicht jetzt kein Zeltlager, weil das mit Grundschulkindern echt schwierig wäre, sondern eher irgendwas wie eine Übernachtungsparty oder sowas, was die Kinder dann mit dem Verband in Verbindung bringen und dann wirklich sagen, hey, das fand ich damals so cool und ich möchte da weitermachen, ich möchte, dass das andere Kinder auch erleben und sowas.
Und man hat diese Schwelle, über die wir eben gesprochen haben, genau, schon mal überwunden. Also sie kennen den Verband und verbinden ein Bild damit und trauen sich da rein, weil die wissen, die Leute sind cool und beißen nicht.
Genau. Und da ist eben die Schwierigkeit dank Corona drin, weil jetzt fehlen da zwei Jahrgänge. Mhm. Und damit fehlt auch irgendwie so der Bezugspunkt, weil die Menschen, die jetzt in den Verbänden sind, dann vielleicht doch eher fremd sind. Und damit ist ja die Hemmschwelle, da mitzumachen, wieder größer geworden.
Genau, wahrscheinlich hat sonst irgendwann mal ein Geschwisterkind gesagt, genau, hey, mein großer Bruder ist auch da drin und die ganze Generation fehlt jetzt so ein bisschen. Mhm. Also man muss früher anfangen, um die Kinder überhaupt aus dem Haus zu kriegen. Mhm. Und wenn sie es dann einmal gewohnt sind und wenn sie diese Strukturen schon mal kennengelernt haben, dann klappt es auch mit den ab 14-Jährigen oder haben die ab 14-Jährigen einfach auch keine Zeit mehr, sich zu engagieren?
Naja, die Schulbelastung ist mit Sicherheit größer geworden. Also wenn ich dran denke, was ich mit 14 für Nachmittagsunterricht hatte und für Hausaufgaben und so weiter und so fort, das war schon ordentlich, aber ich hatte irgendwie trotzdem noch Zeit für mal Fußball spielen im Dorf oder Musik machen oder wie auch immer. Es gibt ganz viele Jugendliche, die beschreiben das Phänomen, dass sie gefühlt keine Zeit mehr haben, dass sie den ganzen Tag mit Schule beschäftigt sind und am Wochenende sind sie zu müde, um irgendwas zu unternehmen. Und das glaube ich durchaus. Also, dass das jetzt nicht irgendeine Erfindung ist, die Jugendlichen wüssten nicht, was Belastung ist und so weiter und die sollen mal alle erwachsen werden, dann wüssten sie, was Belastung ist. Kriegen sie ja auch gesagt teilweise. Das ist hanebüchender Blödsinn. Also, das stimmt nicht. Die Schüler haben einen größeren Leistungsdruck als wir damals. Warum das so ist, weiß ich nicht. Eigentlich ist jetzt der Arbeitsmarkt für Schulabsolventen ideal.
Genau, eigentlich müsste jeder sich einen Job aussuchen können.
Aber was machen sie? Es wird auch ganz oft so ein bisschen das Bild erzeugt, Mittelschulabschluss ist nicht genug. Quali? Naja, ein Abitur ist schon mindestens nötig. Und ich glaube, das ist auch so, das hat gar nichts mit dem Zeitmanagement zu tun erstmal, aber alleine diesem Druck die ganze Zeit ausgesetzt zu sein, ich glaube, da geht man schon irgendwann mal auf die Knie und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann weiß man vielleicht auch nicht, dass es da Verbände und Vereine gibt, die einem wieder auf die Beine helfen würden und auch entgegenkommen und sagen, hey, du pass auf, ich schreibe für dich deine Bewerbung oder du machst jetzt Quali. Ich zeige dir auch Wege, wie du dann immer noch zu deinem Abitur kommen kannst. Mach jetzt erstmal dein Quali sauber, ich helfe dir dabei und danach schauen wir uns an, wie du weitergehen kannst.
Macht ihr sowas bei der CJ?
Ja.
Also das ist nämlich auch für mich so eine Frage. Wenn die Jugendlichen jetzt so in ihrem Schneckenhaus gefangen sind, sage ich mal, wie kriegen die denn dann diesen Dreh in die Arbeitswelt? Also das ist, da müssen sie ja dann raus.
Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, dass sie dann raus müssen und dass sie ganz oft damit auch überfordert sind. Ich denke schon, dass die Zahl der Ausbildungsabbrecher gewachsen ist. Ich habe jetzt da keine Statistik angeschaut im Vorfeld, aber wenn man mit Unternehmern spricht, wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen mal ein Gespräch mit dem Bamberger Wirtschaftsclub gehabt. Das sind verschiedene Unternehmer, die alle dasselbe Problem haben. Sie kriegen ihre auszubildenden Stellen nicht weg. Also die haben einfach zu viele Stellen für zu wenige begeisterte Auszubildende. Und die sagen alle, das Problem ist eigentlich vor allem, dass sie nicht wirklich dabei bleiben. Und die Ansprüche.
Das heißt, die kriegen durchaus erst Bewerber, aber die brechen dann ab nach einem halben Jahr.
Ja, genau. Oder sie nehmen halt jetzt auch Leute, die sie vor ein paar Jahren nicht genommen hätten, weil sie das Anforderungsprofil nicht erfüllen. Jetzt nehmen sie sie, weil sie sonst niemanden haben. Also die Auswahlmöglichkeit ist nicht sonderlich groß, offensichtlich. Und dann habe ich halt auch die, die dann nicht zurechtkommen, vielleicht auch im Unternehmen sich nicht zurechtfinden.
Die dann auch tatsächlich überfordert werden mit dem Job, weil sie eigentlich nicht dafür qualifiziert sind, aber den Job bekommen haben, weil es jemand anderen gab. Auf der anderen Seite könnte man aber auch denken, dass die Jugendlichen sich nicht alles gefallen lassen, weil sie kriegen ja locker irgendwo anders eine andere Lehrstelle.
Wenn es denn dann so wäre. Also man müsste sich jetzt natürlich anschauen, ob Berufsausbildungsabbrecher auch tatsächlich dann direkt in den nächsten Job gehen. Das spricht aber so ein bisschen dagegen, dass Berufsförderungsklassen gewachsen sind, auch von der Zahl her. Nicht nur von der Zahl der Kinder, die in diesen Klassen sitzen oder der Jugendlichen, sondern generell, es gibt mehr Klassen und ein größeres Angebot in dieser Hinsicht als früher. Und das ist ja erst einmal was Positives. Es hat aber auch mit diesem negativen Effekt zu tun, dass es einfach auch mehr Jugendliche gibt, die wirklich Schwierigkeiten haben, von der Schule in diese Berufswelt überzugehen. Warum das so ist, das kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich habe schon die Vermutung, dass das auch damit einhergeht, dass das Bildungssystem die Kids nicht wirklich auf diese Berufswelt vorbereitet, sondern dass Forderungen gestellt werden an die Kinder, die sie irgendwie erfüllen müssen, wie sie ins System passen. Und diejenigen, die dieses System nicht so, also die sogenannten Systemsprenger, die kriegen das eigentlich gar nicht hin, in dieses System zu passen. Die haben da eigentlich von Natur aus keine Chance. Und wie sollen die dann in die Berufswelt kommen, wenn sie nicht wirklich darauf vorbereitet werden?
Aber ich meine, Systemsprenger wirklich gibt es ja relativ wenige. Also so in so einem Jahrgang ist das weniger als 1%, denke ich mal. Und die Leute, die eine klassische Ausbildung machen könnten und das auch gut machen würden, sind wahrscheinlich irgendwo bei 30-60%. Auf jeden Fall ungefähr die Hälfte der Leute könnte gut eine Ausbildung absolvieren. Mhm. Aber wächst anders auf, als wir es getan haben. Mhm. Haben die aufgrund der Tatsache, dass deren Jugend so viel anders aussieht als unsere, denn so Schwierigkeiten, da Fuß zu fassen und sich dann auch im Job zu bewähren, weil sie eben vorher nie interagiert haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal ein Beispiel nennen, wo ich einfach der Meinung bin, dass das Problem schon eher das System ist als der Jugendliche, wie er aufgewachsen ist oder wie sie aufgewachsen ist. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, die Fußball-Nachwuchsleistungszentren, ist ja ein Konzept, das es auch selber noch gar nicht so lange gibt. Aber da hat man jetzt vor ein paar Jahren einen Aufschrei verursacht, auch im Bereich des Profisports im Fußball, weil man plötzlich aufgehört hat, die Tore zu zählen. Also das ging nicht mehr darum, den Wettbewerb zu machen. Man möchte die Kinder nicht demotivieren, indem sie verlieren. Aber wenn ich nicht gelernt habe zu verlieren, dann kann ich auch nicht lernen zu gewinnen. Ich kann auch keinen Ehrgeiz entwickeln, weil es ist ja eigentlich egal, was ich mache. Dann habe ich halt ins eigene Tor geschossen, zählt doch keiner. Wenn ich also möchte, dass Jugendliche belastbar sind, muss ich sie belasten. Und das findet irgendwie da, wo es stattfinden sollte, nicht mehr statt.
Also wo sollte es stattfinden?
Gerade da im Sport beispielsweise. Aber auch wenn ich jetzt generell in kulturellen Einrichtungen tätig bin, dann habe ich in einer gewissen Konkurrenz zu kämpfen. Wenn ich als Künstler jemand sein möchte, dann muss ich mich gegen andere behaupten. Wenn ich einen Wettbewerb habe, dann ist das eine Anforderung an mich, der ich irgendwie mich stellen muss. Und wenn das nicht mehr stattfindet, lerne ich es erstens nicht mehr kennen und ich mache auch diesen Lernfaktor, der dahinter steht, nicht mit. Und ich glaube, das hat auch durchaus damit zu tun, ob ich mich mit irgendwas so auseinandersetzen kann, dass ich auch mal überhaupt Scheitern in Kauf nehme und gleichzeitig aber auch mich durchbeißen lerne. Also wenn eine Ausbildung, sicherlich gibt es viele Ausbildungen, die schwer sind und die auch erstmal eine Herausforderung darstellen. Ich weiß noch, wie ich zur Bundeswehr gekommen bin. Es war für mich eine Mordsumstellung. Aber sich da durchzubeißen, dazu gehört schon so eine gewisse Belastbarkeit dazu. Und wenn ich das nicht gelernt habe, dann werde ich mich da nicht durchbeißen. Oder nur ganz wenige werden das dann trotzdem schaffen.
Ja, also durchaus ein Problem beim Einstieg in die Berufswelt. Aber die CAJ hat ja jetzt nicht nur diesen Schritt des in die Berufswelt Eintretens, den sie begleitet. Ihr habt ja auch durchaus politische Themen. Also wir haben vorher ein bisschen geredet, zum Beispiel das Lieferkettengesetz, da wart ihr ziemlich aktiv. Und da habt ihr doch Leute irgendwie motivieren können, sich zu engagieren.
Naja, wir haben es zumindest so geschafft, dass die Bayern-Ebene der CAJ als Mitglied in die Initiative Lieferkettengesetz eingetreten ist und sich da thematisch auch mit befasst hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Jugendliche mit dem Thema gerade geködert haben. Ich glaube, das ist ein Thema, das sehr speziell ist. Mhm. Aber grundsätzlich Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, womit man Jugendliche gewinnt. Und mir zum Beispiel könnte ich das Projekt Jetzt Welt verändern nennen. Das funktioniert nur mit ehrenamtlichen Leuten an Schulen. Und da kriegt man ganz oft die Rückmeldung von Schülern und Schülerinnen, dass sie das Thema sehr cool finden, dass sie das interessant finden. Nicht bei jedem. Also es ist jetzt nicht so, dass man da eine Riesenwelle verursacht damit. Aber es kommt sehr gut an. Und es sind wirklich auch durchaus dann Schüler und Schülerinnen drin, die sich da beeindrucken lassen davon, die sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass das alles so verzweigt ist und so, gerade mit der Lieferkette.
Das heißt, ihr geht an Schulen und macht da irgendwie Workshops oder warum kriegt ihr die Rückmeldung von Schülern? Wie kommt die Idee an die Schüler ran?
Wir waren jetzt dieses Jahr bei Jetzt Weltverändern Kooperationspartner in der Berufsschule in Bamberg. Mhm. Und daher ist mir dieses Beispiel eingefallen. Wenn man mit Jugendlichen arbeitet und sie fragt, dann kriegt man diese Rückmeldung. Also ganz banal. Und also es gibt auch Umfragen, was Jugendliche interessiert, was sie zum Beispiel an die Politik für Erwartungen stellen. Und wir haben ja auch beispielsweise zu den Europawahlen, zur Bundestagswahl etc. machen wir mit dem Stadtjugendring in Bamberg auch immer eine Veranstaltung, nennt sich Polytalk. Dieses Jahr hieß sie Polyplant, weil wir eine Europaflagge gepflanzt haben mit Politikern. Wenn man da Jugendliche vor Ort hat, dann stellen die Forderungen. Dann kommen die auch mit Erwartungen, die sie haben an die Politik. Und da kriegt man schon durchaus mit, dass es vor allem eines bei ihnen mitschwingt. Und das ist eine ganz akute Zukunftsangst. Und die ist ganz, ganz groß bei Jugendlichen. Ob sie jetzt wirklich nur die Umwelt befassen, das wage ich zu bezweifeln. Aber auch, und das ist ein bisschen auch das Schizophrene an der Sache, sie haben auch ganz viel Angst davor, dass sie keine berufliche Perspektive haben. Obwohl es so großes Angebot gibt. Und das ist dann schon die Frage, die ich mir stelle, inwiefern muss man jetzt sagen, das liegt an den Jugendlichen oder an der Erziehung der Eltern? Oder es ist dann doch schon im System so ein bisschen ein Stück weit so, dass man da alleingelassen wird und dass einfach bestimmte Ängste nicht genommen werden, auf dem Weg dahin, sich für die Berufe vorzubereiten, die man dann im Endeffekt wählt.
Aber da sind wir, glaube ich, wieder beim Ausgangspunkt. Man muss ja an die Jugendlichen rankommen. Und genau. Wenn die sich aber einschließen und über ihre Ängste nicht sprechen, wie soll man sie da erreichen?
Richtig. Und man muss aber auch dazu sagen, im psychologischen Bereich hat sich unheimlich viel getan, aber noch lange nicht genug. Erstens wird viel öfters jetzt eine Diagnose gestellt, die früher gar nicht gestellt wurde, beispielsweise im Bereich ADHS. Da gab es früher kaum Diagnosen oder wenn, dann waren es falsche Diagnosen. Da wurde man halt medizinisch mit einem Medikament oder sowas ruhig gestellt, das war's. Jetzt wird da schon viel mehr, viel, viel zielführender gearbeitet. Und es gibt auch immer mehr Schulen, wo auch eine Schulpsychologie da ist, die mit den Kids spricht, die sie auch erreicht. Aber als Verein kann man das, glaube ich, nicht leisten. Also da hat man einfach nicht das Fachwissen dazu. Da muss man sich auch Hilfe von extern holen.
Also das sind ja dann Therapien beziehungsweise genau. Diagnosen. Also das ist ja nicht Aufgabe von Verbänden. Verbände können
genau,
nur
richtig.
Kinder und Jugendliche fit fürs Leben machen. Da können sie Kompetenzen sammeln.
Genau, aber das ist trotzdem ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Lebenswelt von Jugendlichen heutzutage, dass man einfach mit psychischen Belastungen umgehen lernen muss, dass man sie auch überhaupt respektieren lernen muss. Und das gilt, glaube ich, jetzt eher für die Generationen, die die Jugend schon hinter sich haben, dass sie begreifen müssen, hey, wenn da einer Depressionen hat, dann ist das eine Krankheit, die ich ernst nehmen muss. Da kann ich sagen, hey, der ist doch viel zu faul, der kommt nicht zur Arbeit, weil er keinen Bock hat, sondern der fühlt sich wirklich schlecht. Das trägt sich auch dadurch, dass man wirklich feststellen muss, dass gerade Suizid und sowas bei Jugendlichen zugenommen hat in den letzten Jahren.
Aber in den letzten Jahren, das kann man, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit Corona erklären.
Nicht nur, würde ich nicht, also würde ich nicht mit Corona festmachen.
Studien halt gehört, dass aufgrund von Corona die Anzahl der Selbstmordversuche zugenommen hat, weil das so eine auswegslose Situation war, weil die Kinder nur noch zu Hause gehockt haben. Das war aber während Corona, als ich das gehört habe.
Genau, aber das wäre eigentlich dann ein Gegenargument gegen das, die langweilen sich daheim nur und sie können eigentlich gar nicht mehr richtig sozial interagieren, weil
die konnten es ja noch.
Die konnten es ja offensichtlich noch und es war anscheinend auch nicht gut für sie, dass sie das nicht mehr konnten.
Ja, genau. Also aber die nächste Generation kann es dann eben, hat es dann gar nicht erst gelernt. Oder über wen reden wir gerade?
Ich weiß nicht. Wenn man jetzt diesen Bogen schlägt, kommen wir, glaube ich, tatsächlich von Hundertsten ins Tausendste. Okay. Aber so vom Grundwesen zeigt sich ja dadurch, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Also hat der Mensch auch in einem großen Ausmaß das Bedürfnis, sozial interaktiv zu sein. Und ich glaube, das, was sich verändert, ist eher entweder die Plattform, worüber ich sozial interaktiv bin und auch die Auswahl von Menschen, mit denen ich sozial interaktiv sein will, läuft, glaube ich, deutlich anders ab, weil ich kann es mir jetzt einfach deutlich mehr raussuchen als vor Jahren, als das Handy noch nicht so entwickelt war. Da habe ich mit den Leuten im Ort, in dem ich gelebt habe, zu tun gehabt, ob ich wollte oder nicht. Jetzt muss ich den Ort nicht mehr großartig beachten und kann trotzdem meine Kontakte haben.
Bin trotzdem soziales Wesen, genau. Aber funktioniere dann auch in den Strukturen, die vorher da waren, nicht mehr so eindeutig, genau. Weil diese soziale Interaktion vorher mit Freunden draußen hat mich auf das Leben nach der Schule, nach der Clique vorbereitet?
Ja, ich war halt einfach gezwungen, dass ich Konflikte zu Ende führe, mich ausspreche, dass ich mich versöhne. Und jetzt habe ich mehr Möglichkeiten, das zu vermeiden. Und da sowas meistens unangenehm ist, gerade dann, wenn man vielleicht auch mal selber einen Fehler eingestehen muss, flüchtet man dann halt einfach davor. Ja. Und das ist leichter geworden zu flüchten, als es vielleicht vor 10 Jahren so war. Da musste ich dann doch irgendwo mal die Auseinandersetzung suchen.
Also das, was wir Erwachsenen oft so als Langeweile, die sitzen da nur rum und langweilen sich, empfinden. Also diese Langeweile, über die wir am Anfang geredet haben, die gibt's scheinbar gar nicht für Jugendliche, denn die tun ja dauernd was. Mhm. Aber ich war immer der Meinung, dass Langeweile auch was Gutes hat. Sie gebiert ja eigentlich Kreativität. Geht unseren Jugendlichen da nicht irgendwas verloren, wenn sie sich gar nicht mehr langweilen können? Also es ist nicht nur, dass sie nicht die Möglichkeit haben, sondern sie wissen gar nicht mehr, wie es geht, weil immer ein Handy in der Nähe ist, mit dem sie es abstellen können?
Ich glaube, das ist das Problem tatsächlich. Langeweile geht ihnen ab. Es ist, glaube ich, sehr wichtig für die Entwicklung eines Menschen, dass er auch Langeweile kennenlernt und dass er auch mal merkt, hey, ich muss jetzt irgendwie was finden, was mir die Langeweile vertreibt. Das ist sehr, sehr einfach geworden mit dem Handy. Vor allem mit Apps wie TikTok, wo ich permanent unterschiedliche Einflüsse bekomme. Und da muss man auch klipp und klar sagen, dass diese Einflüsse ja auch immer eine Informationsflut mit sich bringen. Und die strömt ganz unbewusst auf dich ein. Auch diese permanente Erreichbarkeit ist da, glaube ich, gewachsen damit, weil ich habe mein Handy immer bei mir. Früher hatte man ein Haustelefon und nachts hat da keiner angerufen. Und
wenn
tagsüber,
ich nicht zu Hause war, dann bin ich nicht erreichbar gewesen.
Erstens das und zweitens, auch wenn ich mal im Garten war oder so, wenn ich gerade nicht ran konnte, dann war es halt so. Jetzt ist auch die Erwartungshaltung, hey, ich habe jetzt zweimal angerufen, mich erreicht dich nicht, was ist los? Das hat ja auch zugenommen. Früher war das normal, dass man mal jemanden nicht erreicht. Das ruft schon zurück und wenn nicht, probiere ich es halt nochmal. Jetzt liegen die Handys da und die vibrieren ständig und man hat auch immer, wenn es vibriert, den Drang ranzugehen und zu schauen, was los ist. Man könnte ja was verpassen. Mein Vater sagt immer so, ihr seid handysüchtig alle. Ja, und irgendwo hat er auch recht, weil nicht das Handy ist das Entscheidende, glaube ich, sondern tatsächlich die Tatsache, dass man das Handy rührt sich, man schaut nach, was es ist. Und das alleine reicht schon. Dann sieht man, ach, der hat geschrieben oder die hat geschrieben und jetzt muss ich darauf antworten und so weiter. Und ich glaube, das in Summe genommen führt auch zu einer Überlastung, weil man gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und Langeweile ist ja doch verbunden damit, mal zur Ruhe zu kommen, mal den Kopf auszuhaben und mal vielleicht wirklich gerade gar nicht zu wissen, was man eigentlich als nächstes treiben soll.
Und dann entsteht was?
Dann entstehen manchmal gute Ideen und man kommt zu solch tollen Ideen, einen Verband zu gründen zum Beispiel.
Oder, nein, ich sag jetzt nicht, auf was wir alles gekommen sind. Ein Lob der Langeweile also und die Erkenntnis, Jugendliche langweilen sich eigentlich viel zu selten. Vielen Dank, Dominik Schrepfer, für das Gespräch.
Ja, ich danke für die Einladung.
Und ich bin gespannt, was Diözesan Präses Michael Wagner zu dem Thema zu sagen hat. Derweil verabschiede ich mich. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Strauß.
Kapum, der Denkanstoß mit KAB Diözesan Präses Michael Wagner.
Kabum. Das Gefühl der Langeweile, oder? Es braucht stille Zeiten, um Mensch zu werden. Ich bin ich. Das ist die größte Herausforderung, vor die jeder von uns gestellt ist. Mit keinem anderen Menschen außer mir selbst bin ich ohne jegliche Unterbrechung zusammen. Um zu mir zu gelangen, wirklich zu erkennen, was in mir vorgeht, muss ich wagen, Stille zu halten. Stille aushalten, Langeweile aushalten, das ist harte Arbeit. Ist es da nicht bequemer, Stille und Langeweile zu meiden, wenn schon das Handy griffbereit da liegt? Wenn ich schon nicht einmal mit mir selber klarkomme, wie will ich dann mit anderen Menschen klarkommen? Damit sich meine kommunikativen Fähigkeiten entwickeln können, muss ich mich auch mit anderen Menschen auseinandersetzen. Mein Ich, meine Persönlichkeit reift am anderen. Streiten ist wichtig. Streiten verbindet, bringt es die Paarberatung auf den Punkt. Menschliche Beziehungen reifen, indem wir fair miteinander streiten, einander verstehen und aufeinander zugehen. Freundschaften, Partnerschaften und Ehen sind kein Ponyhof. Es ist arbeitsintensive Arbeit an Beziehungen. Immer mehr Menschen meinen, sie könnten diese Mühen meiden, indem sie sich in soziale Medien, in virtuelle Realitäten flüchten. Hier entsteht eine Bruchstelle zwischen Menschen, die analog erwachsen geworden sind, und denen, die digital groß werden. Hier stoßen zwei Erfahrungswelten aufeinander, die sich wesentlich unterscheiden. Das führt natürlich zu eklatanten Herausforderungen in Ausbildung und Beruf. Beide Erfahrungswelten widersprechen sich, finden nur schwer zueinander. Hinzu kommt dann noch, dass auch die Digitalität widersprüchlich ist. Die digitale Realität ist nicht nur mit der rosa Brille zu betrachten. Unendliche Welten, unvorstellbarer Profit, gigantische Datenmengen. Ich muss sie auch mit scharfem, kritischem Blick beobachten. Digitalität verändert unsere Kommunikation, unser Wahrnehmen, ja, unser Menschsein. Nicht der Mensch hat sich der digitalen Welt zu unterwerfen, sondern die Digitalität hat uns Menschen zu dienen. Letztendlich, und das wird viel zu häufig verschwiegen, steckt hinter jeder digitalen Aktion immer noch ein Mensch. Und der Mensch ist es, der im Mittelpunkt stehen muss. Digitalität macht dann Sinn, wenn sie hilft, den Menschen zu befähigen, miteinander auf Augenhöhe zu kommunizieren. Sie muss das fortführen, was Menschen auf analogen Wege an Erfahrungswissen gesammelt haben. Leben will Weile haben, sucht Langeweile, um sich zu öffnen und kraftvoll entfalten zu können.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.